Ja, der Herr ist auferstanden. Ich wollte nur mal prüfen, ob ihr es immer noch glaubt. Seid ganz herzlich gegrüßt im Namen Jesu. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, der Angst, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, egal welchen Text wir heute am Ostersonntag lesen oder hören würden, von der Ostergeschichte natürlich, wir würden immer wieder dasselbe feststellen. Hier findet etwas ganz Außergewöhnliches, ein Umbruch, ein Aufbruch, ein Neuanfang statt. Etwas, womit niemand gerechnet hat, obwohl Jesus es vorher immer wieder angekündigt hat. Diese Zweiteilung in Vorher und Nachher, Leben und oder Tod und Leben, so rum ist es vielleicht richtiger. Angst und Sorge auf der einen Seite, Freude und Aufregung auf der anderen Seite. Das ist so typisch für das Geschehen, das wir an Ostern feiern. Auch im Predigttext von heute geschieht dieser Bruch. Darum möchte ich uns erst einmal die ersten drei Verse vorlesen. Und zwar aus dem Markus-Evangelium Kapitel 16. Ich habe die Übersetzung Hoffnung für alle ausgesucht. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer beiseite wälzen? Hier mache ich erstmal Stopp, denn hier passiert im Grunde genommen dieser Umbruch, diese Überraschung, von der wir jetzt noch nichts wissen. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam mal drüber nachzudenken, wie mögen sich diese drei Frauen gefühlt haben auf dem Weg zum Grab? Was ist in ihnen gefühlsmäßig vorgegangen? Was mögen sie gedacht haben? Zwei Hinweise haben wir ja schon in diesen Versen. Vielleicht mag es jemand mal reinrufen. Wie mögen die sich gefühlt haben? Genau, traurig, ne? Sie mussten Abschied nehmen, sie sind in Trauer.
Mit Respekt.
Etwas hilflos. Etwas hilflos, genau. Hilflos in Anbetracht eines Problems, von dem sie schon wussten, dass sie das selber nicht lösen können. Nämlich dieser schwere Stein vor der Grabkammer. Ich finde aber interessant, dass sie trotzdem ein klares Vorhaben hatten. Du hast Respekt gesagt. Liebe, genau, Liebe zu dem Menschen, den sie verloren hatten. Also sie sind voller Trauer, aber sie sind auch immer noch voller Liebe für diesen Mann, dem sie gefolgt waren in ihrem Leben, dem sie vertraut hatten. Und sie wollen sozusagen nochmal eine letzte Liebestat tun. Sie wollen das Geschenk der Salbung machen. Sie kaufen Salben dafür, sie geben nochmal Geld aus, um Jesus ein letztes Geschenk zu machen. Um ihn zu salben mit kostbaren, wohlriechenden Ölen. Und sie gingen trotzdem los, obwohl sie wussten, wir drei Frauen, wir sind nicht stark genug, um diesen Stein wegzuwälzen. Und ich finde, darin spiegelt sich etwas, was wir alle vielleicht gut kennen, nämlich einerseits die Not und wir wissen um das Problem und trotzdem ist da vielleicht auch noch ein Funken Mut und Gottvertrauen, dass irgendwie sich das Problem vielleicht auch lösen wird. Vielleicht trifft man jemanden unterwegs, vielleicht sind die Wächter dort am Grab und können helfen, den Stein beiseite zu schieben. Und ich finde, an der Stelle können wir schon etwas von diesen drei Frauen lernen, ohne dass wir schon von der Auferstehung wissen. Nämlich, wir können von ihnen lernen, unserem Herzen zu folgen. Das, wo unser Herz dafür brennt. Unserer Liebe, unserer Leidenschaft folgen. Und wir können auch scheinbar unlösbare Aufgaben in Angriff nehmen, trotz Angst und Sorge. So ein bisschen Gottvertrauen, ein bisschen Mut finden wir vielleicht auch noch in unserem Herzen. Und was ich auch prima finde, ist, keine der Frauen ist alleine unterwegs. Sie sind zu dritt. Also die stellen sich dieser Aufgabe und auch ihrer Trauer und Verzweiflung nicht allein, sondern sie haben Gemeinschaft miteinander. Und ich glaube, das allein ist schon tröstlich und ermutigt einander auch. Aber dann wird alles anders. Ich lese die Verse 4 bis 8. Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer Und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen: Habt keine Angst, ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber. So entsetzt waren sie. Jetzt können wir wieder fragen, was mag in den Frauen vorgegangen sein? Was mögen sie jetzt gefühlt und gedacht haben? Und auch hier gibt uns der Text ja einen Hinweis. Vielleicht mögt ihr auch hier kurz eure Gedanken sagen. Was wird in den Frauen vorgegangen sein? Genau, sie haben nicht gesehen, was sie erwartet haben. Erstmal wurde ihre Erwartung enttäuscht und das führt wiederum zu Angst und Schrecken bei ihnen. Sie sind wirklich erschrocken. Hier steht, sie waren entsetzt, sie flohen, sie liefen davon. Das war etwas, womit sie nicht gerechnet hatten. Vielleicht haben sie sich auch gefragt, wo ist der Leichnam? Ist der geklaut worden? Wo ist Jesus? Sie waren erschrocken, weil da ein anderer Mann war und gar nicht Jesus, ein Mann, den sie nicht kannten. Was mögen sie vielleicht noch gedacht oder gefühlt haben? Ihr dürft's reinrufen.
Es passt so gar nicht ins Lebenskonzept, in das, was wir normal erwarten. So.
Genau, die hatten ihre Pläne im Kopf, die wussten genau, was sie tun wollten. Sie wollten ja den Leichnam salben, sie wollten etwas Gutes tun und das war jetzt gar nicht mehr möglich. Sie waren enttäuscht. Sie wussten nicht, wie soll es jetzt weitergehen, wo finden wir den Auferstandenen? Vielleicht war auch eine aufkeimende Freude in ihnen auf dem Weg zurück. Ich weiß es nicht. Wir wissen natürlich dann später, dass sie Jesus auch gesehen haben, dass sie mit Freude erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Aber dann ist da ja auch noch der Engel, so nenne ich diesen Mann im hellen Gewand einmal. Auch in den können wir uns mal hineinversetzen. Wie mag der Engel sich gefühlt haben, als er den Frauen, die da kamen und die vielleicht im ersten Augenblick erschrocken waren und nicht wussten, was soll das jetzt? Jetzt können wir das nicht machen, was wir eigentlich machen wollten. Wie würdet ihr euch fühlen als der Engel?
Ich denke, er war froh, dass er die Botschaft weitergeben konnte.
Das denke ich aber auch. Er war froh, dass er die Botschaft weitergeben konnte. Es war ja eine frohe Botschaft, eine schöne Botschaft. Ich glaube, das tut jedem von uns gut, wenn wir jemandem mal eine frohe Botschaft weitergeben können, wo wir wissen, wenn ich das jetzt dem anderen mitteile, der wird sich freuen, der wird vielleicht auch erstmal erschrocken sein und das nicht glauben können, aber im nächsten Augenblick wird die Freude da sein. Ich glaube auch, der Engel, der muss sich total gut gefühlt haben, diese frohe Botschaft, auf die der Himmel und die Erde schon so lange gewartet hat, endlich verkündigen zu dürfen. Endlich war der Augenblick gekommen, diese Botschaft laut auszusprechen. Es tut immer gut, jemand anderen ermutigen zu dürfen, der trauert, der verzweifelt ist, der nicht weiter weiß. Vielleicht gab es in deinem Leben auch schon eine Person, die dir die frohe Botschaft weitergesagt hat, die für dich Dinge erklärt hat, als du nicht mehr weiter wusstest, als du verzweifelt warst. Denk mal an diese Person. Und vielleicht ist auch mal der Augenblick gekommen, dieser Person Danke zu sagen. Vielleicht liegt es schon lange zurück in deinem Leben. Vielleicht ist es dein Vater oder deine Mutter oder irgendjemand anderes. Vielleicht ist heute mal der Tag, wo du dieser Person nochmal Danke sagen kannst, dass sie die frohe Botschaft in dein Leben gebracht hat. In dein Leben, was dein Leben hoffentlich auch zum Positiven verändert hat. Vielleicht aber kannst du selbst auch für jemanden solch ein Engel werden, solch ein Botschafter, eine Botschafterin der guten Nachricht. Vielleicht kennst du jemanden, der gerade jetzt noch eher so die Trauer erlebt, der noch gar nicht an dem Punkt ist, wo die Freude in sein Leben kommt, wo die Lösung vor der Tür liegt. Vielleicht kannst du der oder diejenige sein, die diesen Menschen ermutigt, die ihm versucht zu erklären, warum die Dinge vielleicht so sind, die ihn versucht, zu Jesus hinzuführen, zu dem, der eine Antwort auf alle Fragen hat. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn die Botschaft des Engels die die Frauen erreicht hat und die die Frauen nicht im ersten Augenblick, da haben sie geschwiegen, weil sie noch so durcheinander waren und erschrocken waren, aber im nächsten Schritt haben sie die frohe Botschaft auch weiter verkündet. Das heißt, es ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt und einer sagt es dem anderen weiter. Gottes Wort wird in die Welt gesät und es wird weitergegeben von Generation zu Generation. Sei du nicht der Mensch, wo die frohe Botschaft ins Stocken gerät, wo sie gehindert wird, weiterzulaufen, sich weiter zu verbreiten. Sei du nicht das Hindernis im Wasser, wo die Wellen, die der Stein schlägt, gebrochen werden und nicht mehr weitergehen. Im Gegenteil, sei du der oder diejenige, die auch die frohe Botschaft weitergibt. Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, dass diese Wendung der Geschichte von Trauer und Verzweiflung hin zu Hoffnung und Freude das typische Merkmal von Ostern ist. Tod und Auferstehung, Sterben und Leben. Und ich habe überlegt, an welcher Stelle finden wir das eigentlich in unserem eigenen Leben wieder? Wir denken an Ostern daran, aber wahrscheinlich die wenigsten von uns werden ausgerechnet heute dieses Wunder erleben. Wir haben es vielleicht schon mal erlebt in unserem Leben, aber vielleicht liegt dieser Tag schon lange zurück oder du wartest noch auf diesen Tag. Ich glaube, diese Gegensätze gibt es auch in unserem Leben, besonders bei denjenigen, die den Glauben an Gott, an Jesus, an den Heiligen Geist gefunden haben. Ich denke, die haben gemerkt, da gibt es auch so ein Vorher und Nachher. Da wurde ein Schalter umgelegt. Mit der Entscheidung, an Jesus Christus zu glauben, an den Auferstandenen, klar, da wird nicht von heute auf morgen alles besser und das Leben läuft nur noch ohne Probleme. Aber das Leben geht weiter mit einer beständigen Hoffnung im Herzen. Das Leben geht weiter mit einem beständigen Felsen, an dem man sich immer wieder anlegen kann, zu dem man immer wieder fliehen kann. Das Leben geht weiter auf einem sicheren Fundament. Und das ist eine Änderung von Tod zu Leben. Das ist eine Änderung von Dunkelheit zu Licht. Das heißt aber, es braucht dieses Umlegen des Schalters. Es braucht diese Entscheidung. Die Entscheidung, ich will selbst so ein Botschafter werden an Christi Stadt. Ich will selbst wie die Frauen und wie der Engel diese frohe Botschaft verkünden. Und ich will sie vorleben. Ich will dem Vorbild von Jesus Christus folgen. Und der erste Schritt, der dazu gehört, ist, diese Entscheidung zu treffen, sichtbar für mich und für andere. Und nicht nur das, sondern auch für die unsichtbare Welt. Manche Menschen denken, es ist egal, ich muss mich nicht taufen lassen, ich muss jetzt keine direkte Entscheidung treffen, ich muss zu keiner Gemeinde gehören. Aber ich sage dir, in der unsichtbaren Welt, Gott, der ins Verborgene schaut, der sieht, dass du dich noch nicht entschieden hast. Im Grunde genommen betrügt man sich selbst, wenn man denkt, man kann sich irgendwie so durchschlängeln. Du verbaust dir selber den Reichtum, der an Ostern für dich erworben wurde, wenn du dich nicht entscheidest. Ich denke, die Taufe, gerade dann, wenn wir erwachsen sind und uns entscheiden, uns taufen zu lassen, die ist so ein besonderes, sichtbares Zeichen für mich selbst, für den anderen, aber auch für die unsichtbare Welt. Mit der Taufe besiegelst du das Ja, das Gott zu dir gesprochen hat und du sprichst es laut vor anderen und auch für die unsichtbare Welt aus. Manche sagen, es spielt keine Rolle, ob man getauft ist oder nicht. Man kann auch ohne Taufe glauben. Das stimmt, aber eine echte Entscheidung, dem Vorbild Jesu nachzufolgen, ist das nicht. Denn Jesus Christus selbst hat sich taufen lassen. Wie kannst du denn dann sagen, du brauchst die Taufe nicht, wenn Jesus sogar sie brauchte? Ich möchte euch jetzt an dieser Stelle in der Predigt drei Menschen vorstellen und ich bin sehr dankbar, dass sie bereit waren, etwas zu ihrer Taufe zu sagen. Drei Menschen aus unserer Gemeinde, die bereit waren, sich taufen zu lassen, als sie schon erwachsen waren. Wir fangen mit der Güli Niebuhr an. Ihr seht sie hier, da war das Bassin noch aufgebaut hier in der Kirche. Das war immer mit viel Aufregung verbunden, weil wir dachten, was passiert, wenn das mal platzt oder so. Ist zum Glück nie passiert, jetzt machen wir es ja meistens draußen. Ihr seht da auch noch den Ralf Richter, der hier lange Pfarrer war. Die Corinna Seeger ganz links, unsere Gemeindepädagogin. Rechts von der Güli in der Mitte steht ihr Mann, der Michael. Und dahinter sind noch die zwei Jungs, der Dennis und der Devin. Genau, und der Dennis wird jetzt auch bald getauft, der Devin ist auch schon getauft. Und das war sozusagen diese Taufe ein echter Neubeginn für die Güli. Das war am 25. September 2011. Ich habe sie gefragt, was bedeutet die Taufe für dich? Die Taufe bedeutet für mich ein öffentliches Bekenntnis, zu Gott Ja zu sagen, verbunden mit all ihren vielleicht auch anfänglichen Gefahren. Ne? Nicht jeder mochte das vielleicht. Sie sagt, für mich ist es die höchste Handlung im Glauben, den Bund mit Gott einzugehen. Durch die Taufe bin ich mit Gott verbunden und all seine Versprechen und seinen Schutz gelten nun auch für mich. Das ist einfach wunderbar. Warum hat sie sich taufen lassen? Sie sagt, aus Überzeugung. Ich glaube, dass Jesus Christus mein Erlöser ist und dass alle, die ihm folgen, nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Und ich habe sie gefragt, ob sich seitdem etwas verändert hat in ihrem Leben. Und sie sagt, ja, einfach alles. Ich gehe nicht mehr alleine durchs Leben und da gibt es jemanden, der mich bedingungslos liebt. Das ist ein großartiges Gefühl. Zudem bin ich ruhiger und gefestigter geworden. Ich fühle mich geleitet und geborgen. Der Glaube gibt mir Halt und Orientierung im täglichen Leben. Ich vertraue auf Gott und bin mir sicher, dass er für mich nur das Beste bereithält. Für mich ist der Glaube nicht nur Religion. Der zweite Mensch, den wir erwachsen getauft haben, da ist es noch nicht so lange her, das war am 30. September 2021. Das war der Yasushi Kono, den seht ihr dort mit seiner Ehefrau Annette. Er sagt, man könnte meinen, mein Leben sei so vielseitig und abwechslungsreich, sodass der Gedanke, dass Jesus an meiner Seite fehlen könnte, eher abwegig erscheint. So habe ich lange gedacht, sehr lange. Zu lange? Kontakte zu Christen hatte ich während meines Schülerdaseins eher wenig. Das Tischgebet vor dem Essen war mir fremd. Und von den großen Naturwissenschaftlern hört man eher selten, dass sie an Gott glauben. Der Ausspruch eines der berühmtesten Physikers, Gott würfelt nicht, das war übrigens Albert Einstein, ist da eher eine Ausnahme. Die Kraft Gottes wurde mir bewusst, nachdem ich meine Frau Annette kennengelernt habe. Ich wurde von ihrer Familie sehr herzlich aufgenommen. Und so offenbarte sich in mir die Tatsache, dass wahre Christen einander in Liebe begegnen. Und ich musste als junger Erwachsener lernen, dass Liebe bedingungslos, nicht berechnend und nicht selten auch selbstlos ist. Am 30.09.2020 sogar, Entschuldigung, habe ich mich taufen lassen und ich habe diesen Schritt sehr bewusst gemacht. Zuvor bin ich bereits fast 20 Jahre lang in eine freichristliche Gemeinde gegangen. Meine geistliche Heimat habe ich nun in der Waldkirche in Obertshausen gefunden. Aber die Freundschaften zu den lieben Menschen aus der freichristlichen Gemeinde haben sich bis heute erhalten. Und es sind natürlich auch Freunde aus Obertshausen dazugekommen. Und so passt auch mein Taufspruch, den ich mir selber aussuchen durfte. Er lautet, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und zum Schluss sehen wir noch ein kurzes Video von Tobias Kurz, der, wann wurde der getauft? Am 7. Mai 2016.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich taufen lassen, weil ich mein Vorherigen ganz bewusst ablegen wollte, um eine ehrliche Neuerfindung Gott zu wagen. Dazu muss ich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt als 10 Jahre mit Jesus unterwegs war, aber erst hier in der Gemeinde ein aktives Glaubensleben begonnen habe. Das war auch die Zeit, in der ich sehr viel über Gott gelernt habe und noch viel öfter mit selbst gesprochen und mir so persönlich in meinem Leben kennengelernt habe. Jesus gab mir zu der Zeit ein Gefühl des Ankommens. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich zu Hause gefühlt und sicher genug, einen Weg zu gehen, von dem ich heute sagen würde, dass es mein Weg ist. Rückblickend ist die Taufe für mich so etwas wie das Gründen des Reset-Taufes, wie dieser Neuanfang. Aber auch die Reaktion auf, oder meine Reaktion, mit Antwort schreibt Gottes nach mir, so wie meine Erwiderung in seine Hand einzuschlagen. Die Symbole der Taufe empfinde ich dabei als doppelschlagendes Bild. Durch das Untertauchen, also den symbolischen Tod dessen, der ich mal war, bin ich mit dem sterbenden Leben vom Kreuz verbunden. Nur um danach als neue Kreatur, wie es im zweiten Gründerbrief heißt, aufzutauchen, um ebenfalls Anteil am Leben, am Leben, ja, und jedem, der sich das wünscht, kann ich wirklich nur raten und empfehlen, sich ernsthaft mit dem Gedanken der Taufe auseinanderzusetzen, diesen Schritt dann auch zu gehen, wenn es richtig ist.
Ja, vielen Dank auch an Tobias. Auch ich möchte denen, die zu Hause über Livestream zuschauen und auch euch hier in der Kirche, wenn ihr noch nicht getauft seid, das ans Herz legen. Ihr seht hier das leere Grab und die Sonne strahlt wunderschön da hinein, aber das Grab ist leer. Ich muss bei diesem Bild von dem leeren Grab an einen Film denken, einen Animationsfilm, Alles steht Kopf. Vielleicht kennt ihr diesen Film. Da ist ein Mädchen, das zieht um und es kommt in das neue Haus, was nicht so schön ist wie das alte Haus, in dem sie gewohnt hat. Sie kommt in ihr Zimmer und das Zimmer ist leer, es ist hässlich, es ist grau und sie ist total verzweifelt und traurig. Und dann auf einmal übernimmt die Freude in ihrem Gehirn, in ihren Gefühlen und fängt an, das Zimmer in Gedanken einzurichten. Da wächst die Vorfreude auf etwas Neues. Und genau das kann das leere Grab heute auch in dein Leben hineinsprechen. Dieses leere Grab hat einen Auftrag an dich. Drei Dinge. Ich möchte dir heute nahelegen, wenn du noch nicht getauft bist, diesen Schritt endlich zu wagen. Vielleicht steht dir dein eigener Stolz im Weg. Vielleicht stehen dir noch letzte Zweifel im Weg. Vielleicht stehst du dir selbst im Weg. Aber am Ende tust du das nicht für die anderen, sondern du tust es für dich. Lass dich taufen und werde zum Botschafter für die Liebe Gottes. Ohne Taufe und öffentliches Bekenntnis bleibt die Botschaft vom leeren Grab nur eine schöne Geschichte, die wie ein schönes Märchen klingt. Und wenn du schon getauft bist, und ich nehme an, das ist die Mehrheit derer, die heute diesen Gottesdienst mit uns feiern, dann entscheide dich erneut und bewusst dazu, Botschafterin, Botschafter für die frohe Botschaft zu werden. Überlege, wo sind die Menschen in deinem Umfeld, die Botschaft noch nicht gehört haben, die deine Liebe, deine Hilfsbereitschaft brauchen. Oder vielleicht ist der Auftrag dieses leeren Grabes an dich auch, dass du eine scheinbar unlösbare Aufgabe in Angriff nimmst. Glaube daran, dass Gott den schweren Stein, der jetzt noch vor dir liegt und der den Weg versperrt, dass er ihn beiseite räumen wird. Mach die Erfahrung, dass Gott heute noch aus dem Tod das Leben schaffen kann und Probleme in Lösungen verwandeln kann. Wenn du willst, dass die Osterbotschaft einen Effekt auf die Welt hat, dann lass sie zuerst einen Effekt auf dein eigenes Leben haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.